Vis-à-vis.
Guten Tag, Esther Perband.
Hallo Anja.
Wir treffen uns ja hier in Ihrem Flagship-Store in Berlin-Mitte. Ist das eigentlich Ihr einziger Shop?
Ja. Weltweit der einzige Shop.
Nur mal so jetzt für die in der Modewelt nicht so heimischen, die vielleicht ihren Namen auch noch nicht kennen, aber denen vielleicht ja Jill Sander was sagt, weil auch eine deutsche Frau, deutsche Modedesignerin aus Hamburg, weltberühmt. In den 80ern war sie sogar ihr eigenes Model für ihre Parfumlinie. Dieses Jahr wird sie 80, also die ist ja schon mal viel älter als sie. Aber ist das so eine Größenordnung, wo Sie hinstreben oder wollen Sie das gar nicht?
Es ist sehr, sehr groß. Jill Sander ist riesig, hat ja auch ihre Firma verkauft, dann wieder zurückgekauft. Das sind auch andere Zeiten gewesen, 80er Jahre. Wir sprechen da von einer Landschaft, einer Modelandschaft in Deutschland, wo es fast nichts gab und wo sie natürlich die Möglichkeit hatte, mit ihrem Geschmack, mit ihrem Stil da wirklich auf sehr fruchtbaren Boden zu stoßen. Heute oder seit der Digitalisierung, seit Instagram, der sozialen Medien, es gibt Tausende von deutschen Labeln oder Modefirmen und umso schwieriger ist es natürlich auch für jede Einzelne, so groß zum Beispiel zu werden wie eine Jill Sander. Trotzdem möchte ich natürlich wachsen und ich möchte immer größer werden, aber ich muss nicht unbedingt the next big global brand werden, wie man so schön sagt, und zwar aus Gründen der Freiheit und vielleicht kommen wir ja noch dazu.
Ganz bestimmt, um Jill Sander abzuschließen, da hat man ja gleich so Mode im Kopf, so Seide, Kaschmir, kamelhaarfarbene Mäntel. Sie sind ja eher die Queen, nicht auf Kaschmir, sondern auf Black.
Wird man gleich in so Schubladen gepackt hier.
Unbedingt.
Großartig, das habe ich mein Leben lang versucht zu verhindern. Deswegen, es kommen auch manchmal Kunden hier rein und sagen, wie nennt man denn ihren Stil, ist das Gothic? Und dann fliegt immer meine Halsschlagader ganz doll, weil mit Gothic habe ich wirklich gar nichts zu tun. Für mich ist einfach schwarz sehr klassisch, sehr stilvoll, sehr elegant.
Es gibt ja diesen Spruch, die Farbe Schwarz entbindet einen von der lästigen Bürde des eigenen Geschmacks, weil man sieht immer gut aus in Schwarz. Stimmt das?
Oh, ich glaube, man kann auch sehr schlecht aussehen in Schwarz.
Ist es schwierig, sich so zu beschränken?
Nee, für mich überhaupt nicht. Für mich ist das auch wiederum eine Befreiung, mich nur auf Schwarz zu konzentrieren, weil es mir auf der anderen Seite eine riesige Bühne, Plattform für Details gibt. Ich habe das Gefühl, es ist wie ein Spielplatz für mich, mich auszutoben mit der Farbe Schwarz, weil das ist ja auch so ein bisschen mein Leitspruch. Black is colorful, also Schwarz ist farbig. Aber, und das muss ich immer dazu sagen, es ist trotzdem feminin. Also da ist irgendwie ein Spiel, eine Balance zwischen, ja, es ist stark und es ist sehr viel auch von Herrenbekleidung inspiriert, aber es ist trotzdem auch sexy und sehr weiblich.
Sie sind ja eine waschechte Berlinerin?
Ich bin keine waschechte, ich bin eine echte Berlinerin. Es gibt ja da drei Kategorien, Berliner, echte Berliner und waschechte. So habe ich das gelernt. Berliner sind halt Berliner, die in Berlin geboren sind. Echte Berliner sind die, wo ein Elternteil in Berlin geboren ist und waschechte sind, wo beide Elternteile. Also bei mir ist sozusagen nur echte Berlinerin, aber aus dem Westen.
Ist das überhaupt wichtig für Sie jemals gewesen?
Ich habe das sehr genossen als Teenager. Ich fand das extrem cool, Westberlinerin zu sein, wenn wir immer in Urlaub nach Westdeutschland gefahren sind, sozusagen Transitstrecke. Und man kam eben von der Insel, wo man 8 Stunden für 20 Pfennig telefonieren konnte. Und man war immer was Besonderes. Und das habe ich sehr genossen, diesen Status.
Sie schreiben auf Ihrer Homepage, Sie wurden in Moskau abgehärtet und erhielten Ihren Feinschliff in Paris. Klingt irgendwie so wie James Bond. Was genau ist denn in Moskau und Paris gewesen?
Ja, stimmt. Das war tatsächlich ein bisschen James Bond. Also ich sage eben, dass mein Stil wirklich durch die drei Städte geprägt wurde. Berlin, Moskau und Paris. Klar, Berlin so ein bisschen der Punk, der Rock'n'Roll, das Rotzige so ein bisschen, das Rotzfreche auch. Und dann war ich 3 Monate in Moskau und habe dort für einen Künstler gearbeitet. Und das hat mich sehr geprägt und das war eine wilde Zeit. Das war irgendwie 1999. Eine Nacht im Knast verbracht, weil ich mein Visum nicht dabei hatte, meinen Ausweis nicht. Das war so eine Aufbruchszeit da. Einmal wurde mir der Film aus der Kamera gerissen, weil irgendwie jemand dachte, ich sei eine Spionin. Also es war wirklich so die wildeste Zeit, glaube ich, die ich erlebt habe. Und die hat mich aber so geprägt, stilistisch auch einfach, diese Härte dort und dieses Grafische und natürlich die russische Avantgarde. Ich finde, dass man das heute auch immer noch so sieht, also diese Liebe zur Uniform oder zu diesen sehr strengen skulpturalen Formen vielleicht auch. Und dann kam eben danach die Zeit in Paris, wo ich meinen Master gemacht habe. Da kam natürlich der Feinschliff, wie so der Lippenstift noch oben drauf.
Und gab es eine Nähmaschine bei Ihnen zu Hause?
Ja, gab es. Und mein Stiefvater hat tatsächlich auch schon in der Grundschule immer unsere Faschingskostüme genäht. Also vielleicht kam da, also irgendwo rechts und links wird schon irgendwie so ein bisschen was eingeflossen sein.
Und hat Esther Perband für ihre Barbie-Puppen selber Kleider gehäkelt?
Aber selbstverständlich. Also nicht gehäkelt, weil das konnte ich nicht und kann ich auch immer noch nicht, aber ich habe natürlich für meine Barbie-Puppen auch Kleider genäht.
Sind Sie eigentlich Vorreiterin in diesem Stil, den Sie haben? Denn der ist so, Sie haben es ja selber schon so ein bisschen beschrieben, auch von Herrenmode inspiriert. Der ist sehr geschlechterunspezifisch, androgyn. Haben Sie da manchmal das Gefühl, dass die Entwicklung Sie überholt hat und Sie waren die Erste?
Das ist interessant. Tatsächlich habe ich, glaube ich, 15 Jahre immer gesagt, mein Stil ist androgyn oder ich mache eben Unisex-Mode. Und dann habe ich jetzt aber auch seit 15 Jahren meinen Laden hier schon und habe natürlich mit Kunden gearbeitet. Und Gott sei Dank dann zwar etwas spät, aber irgendwann kapiert, dass Mann und Frau nicht gleich aussehen. Also die Körper sind anders und natürlich in dem Segment, wo ich arbeite, also die Sachen sind hochpreisig. Ich spreche eine gewisse Zielgruppe an, die sich das auch leisten können muss. Die ist dann vielleicht auch schon etwas älter und die hat dann als Frau auch eventuell eben keinen androgynen Körper mehr. Und ich habe gemerkt, dass ich mir eigentlich diese ganzen Kunden sozusagen immer ausgeladen habe, wenn ich hier irgendwie ganz groß über meine Marke androgyn und Unisex schreibe.
International bekannt sind Sie ja durch die Amazon Prime Show Making the Cut geworden. 2020, glaube ich, ging es da los mit der ersten Staffel. Die Show basiert auf der Idee und wird moderiert von Heidi Klum. So ist so ein bisschen, glaube ich, auch, ich muss es so glauben, weil ich habe es noch nie gesehen, wie Germany's Next Topmodel, aber eben mit Modedesignern, die da gewinnen wollen. Da haben Sie mitgemacht und haben Sie da auch alles in schwarz gemacht?
Da habe ich alles in schwarz gemacht und das war auch der Grund, warum ich nicht gewonnen habe am Ende. Also ich bin Zweite geworden. Die Jury wollte immer, dass ich Farbe mache von Anfang an. Die haben gesagt, man kann nicht weltweit erfolgreich sein, wenn man nur schwarz macht.
Haben Sie eigentlich keine Berührungsängste gehabt wegen Heidi Klum? Also ich frage jetzt so leutselig, weil es gibt so viele Leute, die Sie nicht ernst nehmen, also Heidi, die ihre ewige gute Laune unecht finden, die an ihrer Sprache rumkritisieren und an den oberflächlichen, halt auf Schönheit zentrierten Inhalten. Und dann kommt so eine Esther Perband aus Berlin, die ja so Indie ist. Was verbindet sie mit Heidi Klum und verstehen Sie das, dass manche Leute da Berührungsängste haben?
Ja, das verstehe ich total. Es war auch ein langer Prozess für mich überhaupt, mich erst dazu zu entscheiden, dahin zu gehen. Und als dann irgendwann die Zusage kam, dass ich überhaupt dabei bin, dass ich mitmachen darf, ging das Kopfkino bei mir erst richtig los. Und ich bin auch zum Flughafen gefahren und habe die ganze Zeit nur geheult im Taxi, weil ich dachte, ich mache hier gerade den größten Fehler meines Lebens, weil ich Angst hatte, dass einfach Fans, dass meine Kunden das nicht verstehen, warum ich das mache oder das eben doof finden. Am Ende war es das Beste, was ich überhaupt machen konnte in meinem Leben. Ich habe so viel gelernt, ich habe mich so weiterentwickelt und ich habe natürlich dadurch auch überlebt und habe auch, das muss ich ganz eindeutig sagen, die Corona-Pandemie überlebt dadurch, weil natürlich dann die internationale Aufmerksamkeit da war und ich internationale Kunden habe und Amerika ist zu meinem zweitgrößten Markt dadurch geworden. Ja, also eigentlich meine treuen Kunden, die vorher Kunden waren, die sind auch Kunden geblieben. Es sind dann oft eher die Leute, die gar nicht meine Kunden sind, die sich darüber aufregen.
Und Sie waren dann ja auch noch mal bei der deutschen Show, bei Germany's Next Topmodel, also wo es um die Models geht, waren Sie als Jurorin dabei in dieses Jahr, ne?
Genau, bei einer Episode. Also ich habe eine, wie das bei denen heißt, Elimination Show ausgestattet mit meiner Kollektion, also eine Show, eine Runway-Show, wo eben alle Models laufen und danach werden halt, wird ein Model dann irgendwie.
Sie sehen selber aus wie Ihr eigenes Model. Groß, schlank, schön.
Dankeschön, vielen Dank. Genau, aber das habe ich gemacht und dann war ich halt für diese eine Episode dann auch Jurorin, genau.
Und Sie machen auch bei der Kunstmesse mit, die jetzt stattfindet in Berlin, die Positions? Ohne Models.
Ohne Models, genau. Also es ist eine Kunstmesse, mittlerweile sehr etabliert in Berlin. Und die haben seit 3, 4, 5 Malen eine kleine Sektion, die sich Fashion Positions nennt. Und dort dürfen immer 20 Modedesigner ausstellen, die aber im Herzen irgendwie Künstler sind. Also es wird nicht Mode ausgestellt oder vielleicht schon, aber wenn, dann auf eine sehr künstlerische Art.
Werden die Stücke da ja dann auch verkauft?
Sie können verkauft werden. Ich habe jetzt dort noch nichts verkauft. Ich glaube, das braucht noch eine Weile, weil es natürlich für einen Kunstsammler eben noch nicht so als Kunst gilt.
Da ist zum Beispiel so ein Tüllrock in einem Rahmen. Das ist doch Kunst.
Genau, das ist ein Oberteil, was sozusagen
doch kein Rock.
Genau, überproportional aufgeblasen wurde und dann in einen Rahmen. Und das war auch Teil einer Ausstellung, die ich gemacht habe in Leipzig. In der Galerie Jochen Hempel, der hat mich einfach gefragt, willst du mal eine Solo-Kunstausstellung bei mir machen? Da habe ich natürlich sofort wieder Ja geschrien, ohne zu wissen, auf was ich mich da einlasse. Und dann haben wir monatelang wirklich sehr, 11 sehr großformatige textile Landschaften gebaut und die dort ausgestellt.
Vielleicht zum Abschluss, gibt es noch Pläne für dieses oder für nächstes Jahr, außergewöhnliche?
Also die nächste Fashion Week findet im Februar statt und ich bin jetzt schon am Überlegen, was ich mache, wo ich es machen kann, wie ich es machen kann, höre schon Musik, lass mich davon inspirieren und es ist eben dann auch mein 20-jähriges Jubiläum. Also diese Show, deswegen für mich auch was ganz Besonderes.
Freuen wir uns auf nächstes Jahr und ich sage herzlichen Dank, dass ich hier zum Gespräch vorbeikommen konnte. Danke, Esther Permand.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.